Eine eigene Apotheke. Das ist der Traum aller jungen Apotheker. Für Christoph Bonsmann sollte er schon gleich mit der ersten Stelle wahr werden. Aber seltsam, es fühlte sich gar nicht nach Traum an, dafür aber nach goldenem Käfig. Christoph Bonsmann nahm Reißaus, gleich bis nach Afrika, entdeckte dort, wie groß Not sein kann und dass sie mit kleinen Dingen, kleinen runden Pillen zum Beispiel, gelindert werden kann. Und dass Apotheker sein auch bedeuten kann, Entwicklungshilfe zu machen. Viele Jahre ist das jetzt her, viele spannende Jahre, die für Christoph Bonsmann in Namibia, Tansania und Deutschland sich abgespielt haben. Heute ist Christoph Bonsmann hauptamtlicher Mitarbeiter im Vorstand von Aktion Media. Und hierhin hat er mich eingeladen. Mein Name ist Angela Krumpen. Willkommen in die Sendung Menschen im Domradio. Und danke, dass Sie, Christoph Bonsmann, uns eingeladen haben. Christoph Bonsmann, wir sitzen hier auf der Empore des Medikamentenlagers von Aktion Medior. Und hier ist es ganz schön groß und hier ist ganz schön viel zu sehen. Also wenn das die Sendung mit der Maus wäre, hätten wir viel zu tun.
Ja, allerdings, Sie sehen ja nur die Hälfte des Medikamentenlagers. Das ist so, wir nennen das die neue Halle, das neue Lager. Das ist auch schon 20 Jahre alt, aber sehr modern eingerichtet. Rund 2000 Quadratmeter, moderne Hochregale. Ist alles so blau-gelb, so ein Regalsystem. Dazwischen sieht man ganz viele Medikamente, medizinische Bedarfsprodukte. Ein paar Decken sehen Sie hier auch. Von hier aus gehen die Medikamente in Entwicklungsländer in aller Welt.
Wenn wir ab und zu Geräusche hören, Rollen zum Beispiel, dann liegt das daran, dass Lagermitarbeiter hier noch arbeiten. Was machen die?
Die haben eine sogenannte Picking-Liste, auf der stehen alle Medikamente drauf oder andere Produkte, die aus den Regalen entnommen werden sollen für den entsprechenden Empfänger. Das ist eine Missionsstation in Togo beispielsweise oder in Benin. Und das wird zusammengestellt und dann über unsere Kasse geführt. Also wie ein riesen Supermarkt, muss man sich das vorstellen. Und dort werden die Medikamente dann verpackt und dann später vom Transporteur abgeholt und in die entsprechenden Länder verbracht.
In wie viele Länder geht das?
Ich glaube, unsere Länderliste umfasst 140 Länder, in die wir liefern könnten. Selbst in Ländern, in denen es unglaublich schwierig ist, also Jemen beispielsweise, unter großen Anstrengungen schaffen wir es, dort Medikamente hinzuschicken. Nordirak, Syrien, aber auch Länder, die weitaus sicherer sind, wie Benin, Togo, Simbabwe.
Stichwort Syrien, 7 Jahre Krieg mittlerweile. Wie bringen Sie denn dahin die Medikamente?
Das ist eine große Herausforderung, fast schon eine Odyssee. Im Moment geht das logistisch über Italien, von Italien per Schiff in die Türkei. Von der türkischen Küste dann auf dem Landweg an eine Grenzübergabestation nach Syrien. Dort wird es tatsächlich von einem LKW auf den anderen LKW übergeladen und dann nach Syrien verbracht. Also beispielsweise nach Idlib können wir im Moment noch Medikamente liefern. Nicht in großem Umfang, aber wir können noch Medikamente liefern.
Warum braucht es da einen neuen LKW?
Es gibt ja keine offizielle Grenze. Es gibt ja keine Beziehung zwischen Türkei und Syrien. Es ist ja Kriegszustand oder Bürgerkriegszustand. Von daher kann man nicht einfach einen LKW über die Grenze schicken. Sowas muss ja dann auch ordnungsgemäß verzollt und geregelt werden. Von daher muss man dann umladen.
Okay, also in potenziell 140 Länder geht das hier. Also wenn ich mich hier umgucke, ist es wirklich sehr groß. Ich weiß nicht, ich komme mir so ein bisschen vor wie in so einer gigantischen Riesenturnhalle, als säße ich auf der Tribüne und schaue so von oben in diese Lagerhalle hinein. In diesen ganzen vielen Paketen, großen Paketen, wie Riesenumzugskisten sieht es aus, stecken überall Medikamente drin.
Wir haben rund 170 verschiedene Medikamente, basierend auf den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, WHO. Das sind Basismedikamente. Also alles Generika, also Nachahmerpräparate hat man früher dazu gesagt. Das sind Produkte, die viel billiger sind. Und unser Trick ist im Prinzip der, dass wir das in Großpackungen abpacken lassen. Also 1000 Tabletten Paracetamol, das ist ein Schmerzmittel, was wahrscheinlich jeder kennt, anstatt 10 oder 20 in einer Packung. Und wir bezahlen rund 5-10% dessen, was man normalerweise im Großhandel und in der Apotheke dafür bezahlt, weil wir direkt ab Werk vom Hersteller einkaufen.
Als ich eben reingekommen bin, habe ich in der großen Lobby gesehen, dass Sie außen ein großes Plakat angebracht haben. Da steht eine afrikanische junge Frau, hat ein kleines Kind auf dem Arm und sie greift durch eine imaginäre Scheibe in eine Apotheke rein. Und drunter steht die Notapotheke der Welt. Aktion Medior versteht sich als die Notapotheke der Welt.
Ja, wir fanden das Bild sehr charmant. Und zwar ist es dieses Fenster, was man in Apotheken früher sehr häufig oder fast immer, jetzt mittlerweile selten, aber oft noch anfindet, und zwar so eine ovale Form mit so kleinen Löchern. Man kann das aufmachen, durchgreifen, und für uns ist das ja ganz normal. Wenn das Kind krank ist, wenn man selber krank ist oder der Partner krank ist, fährt man zur Apotheke, die Nachtdienst hat oder Notdienst hat, an einem Samstagabend oder einem Sonntag, zu Zeiten, in denen man dringend auf Hilfe angewiesen ist, und da ist jemand, der hilft einem. Und von daher haben wir diese beiden Welten in diesem einen Bild mit einer Fotomontage verbunden. Das ist ein Bild, was in Haiti aufgenommen worden ist. Und wir haben dann dieses deutsche Apothekenfenster mit dazugenommen. Also so, glauben wir, ist unsere Rolle in der Welt, in den Entwicklungsländern, dass man, wo keiner mehr helfen kann, wir noch da sind und auf unsere Hilfe zugegriffen werden kann.
Jetzt rollt hier gerade wieder Hilfe durch den Raum. Jetzt wird ja irgendwas verpackt, vielleicht für Syrien, so wie Sie es eben beschrieben haben. Wie geht das? Also wenn ich hier die Notapotheke brauche, es ist nachts und mein Kind hat auf einmal 40 Fieber, dann fahre ich zur Apotheke und hole mir irgendein fiebersenkendes Mittel. Aber wie erfahren Sie, dass in Haiti oder die Notapotheke gebraucht wird? Wie geht das? Wie läuft das ab?
Gute Frage. Und zwar gibt es im Prinzip verschiedene Wege, wie man zu seinem Medikament kommen kann. Das eine ist der Faktor Zeit. Wenn wir erstmal anfangen zu packen und den Bedarf von vor Ort gemeldet bekommen, vergeht ja viel zu viel Zeit. Also haben wir ähnlich eines Erste-Hilfe-Kastens, aber eine Großmenge dann an Medikamenten vorgepackt. Das sind rund 2 Tonnen Medikamente auf 2 Paletten. Für 10.000 Menschen für 3 Monate auch wieder nach Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation vorgepackt. Wenn jetzt vor Ort ein Bedarf da ist und vor allen Dingen die Situation so eskaliert ist, dass gar nicht mehr genaue Bedarfsmeldungen geäußert werden können, dann wissen wir aber, wir können dieses Emergency Health Kit, so heißt die vorgepackte Sendung, sofort rausschicken. Innerhalb von 24 Stunden sind wir versandfertig. Und dann könnten andere Hilfsorganisationen, die vielleicht vor Ort tätig sind, diese Ware hier mitnehmen.
Das heißt, dafür brauchen Sie dieses Riesenlager. Es muss ja irgendwo bereitstehen, damit, wenn die Erde bebt, es dahin gebracht werden kann, wo die Häuser eingestürzt sind.
Ja, das ist ein Teil. Und wir machen auch noch was, da sind wir sehr stolz drauf. Das ist das Push-System. Das heißt, wir bringen diese Ware vorgepackt dorthin. Viel besser ist es ja, wenn die Bedürfnisse, die vor Ort konkret vorhanden sind, befriedigt werden. Das heißt, im besten Fall wissen wir vor der Katastrophe, beim Hurricane geht das zum Beispiel, vor der Katastrophe, wie sieht euer Bedarf aus, normalerweise. Wir nehmen den Bedarf auf, fangen schon an zu packen, während der Hurricane noch gar nicht voll eingeschlagen ist, und versuchen, die Transportwege zu sichern. Das heißt, wir buchen Kapazitäten auf Flugzeugen, Schiffen, was auch immer notwendig ist, und können sogar vor Ort dann eine kleine Apotheke als Lager aufbauen. Haben wir auf den Philippinen gemacht, haben wir in Nepal gemacht, mit eigenen Mitarbeitern vor Ort und Partnerorganisationen, die uns dabei helfen, dieses Lager aufzubauen. In Nepal und auf den Philippinen waren es jeweils noch nicht genutzte, aber fast fertiggestellte Bibliotheken, eine Ausbildungseinrichtung von Don Bosco. Den haben wir kooperiert und es hat ganz, ganz toll geklappt.
Das heißt, das ist so dieses Notapotheken-Dasein für die Welt. Entweder es kommt hier an, der Hilferuf, oder Sie denken sich, es wird, also Sie wissen, es wird einen Hurricane geben und Sie arbeiten schon vor. Wenn ich Ihre Webseite richtig verstanden habe, gibt es aber noch eine andere Ausrichtung der Arbeit. Das ist so eine Art Basisarbeit, dass Sie mit Hebammen zum Beispiel zusammenarbeiten, Aufklärung machen, über Ernährung informieren, die Unterernährung der Kinder anschauen.
Ja, wir haben einen Bereich, den nennen wir Projektabteilung oder Projektbereich. Dort wird humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit geleistet. Und das sind mittlerweile rund 50 Projekte, die wir pro Jahr betreuen, viele davon auch mehrjährig, also nicht jedes Jahr wieder 50 neue Projekte, 50 Projekte eben auch teilweise mehrjährig. Darunter sind viele Bildungsprojekte, Ausbildungsprojekte, Aufklärungsprojekte, Malaria, HIV, AIDS. Und eins der größten Projekte haben Sie gerade erwähnt, der Aufbau einer Hebammenschule in Sierra Leone. Sierra Leone war ja eins der 3 Länder, die hauptbetroffen war von Ebola. Das war im Jahr 2014. Wir hatten gerade unser 50-jähriges Jubiläum. Da war die Ebola-Katastrophe auf dem Peak. Und wir konnten auch viel Soforthilfe leisten. Medikamente, Schutzkleidung wurde geschickt. Aber alle Experten waren sich einig, wir müssen die Systeme stärken, damit solche Katastrophen nicht wieder erneut aufkommen, beziehungsweise sie rechtzeitig eingedämmt werden können. Und Systeme stärken, das sagt man immer so und alle nicken. Aber was heißt es denn eigentlich? Systeme heißt, es müssen Gesundheitseinrichtungen da sein, also Infrastruktur muss aufgebaut werden. Es müssen Finanzmittel bereitgestellt werden. Aber, und da haben wir angesetzt, es müssen Menschen ausgebildet werden, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Hebammen sind unglaublich rar in Sierra Leone und sind ja der Erstkontakt von Müttern, von werdenden Müttern und von jungen Müttern und den jungen Kindern, den Säuglingen mit den Gesundheitsprofessionellen. Und da wollten wir ansetzen. Und jetzt haben wir im letzten November die ersten 50 Hebammenschülerinnen aufgenommen in Sierra Leone. Ganz, ganz toll.
Diese sogenannte Notapotheke der Welt steht in Forst. Das ist ein Ortsteil, ein kleiner Ortsteil von dem immer noch kleinen Ort Tönisforst am Niederrhein und ist vor etwas mehr als 50 Jahren entstanden. Ich finde das eine ziemlich faszinierende Geschichte, dass aus so einem kleinen Ort sowas hier, wir sitzen hier in einer riesen Halle, hochprofessionell, liefert das in 140 Länder der Erde, eine faszinierende Geschichte, die zeigt, was so ein kleiner Ort vermag, was möglich ist. Was fasziniert Sie an Ihrem Arbeitgeber? Fasziniert Sie diese Geschichte oder ist es was anderes, Sie sagen, das ist mein Arbeitgeber und das fasziniert mich?
Also ich persönlich bin sehr fasziniert, ich finde das ganz toll. Wir sind hier wirklich versteckt am linken Niederrhein. Es ist ein kleiner Ort mit einer unglaublich großen Kirche.
Aber einer hübschen Kirche.
Einer sehr hübschen Kirche. Und der Charme entwickelt sich vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten schon. Und diese Zeit muss man diesem Ort einfach auch zugestehen. Die Menschen hier sind wahnsinnig engagiert. Und das Engagement der Leute hier aus Forst wäre Aktion Medior gar nicht erst entstanden. An der Spitze stand damals Dr. Bökels, Dr. Ernst Bökels. Er ist jetzt 91 Jahre alt, hat seinen 90. Geburtstag Weihnachten letzten Jahr gefeiert. Ich habe ihn noch gestern besucht. Und ich habe ihn gestern noch gefragt, was hat Sie denn eigentlich angetrieben damals? Warum haben Sie das gemacht? Guckt er mich an. Ich wollte helfen, sagt er. Das fand ich so schön. Er hatte gar keinen größeren Plan. Sein einziger Plan war, er wollte helfen. Hat am Anfang eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er hat Kleider gesammelt, dann hat er Briefe zurückbekommen. Sie sollten sich schämen, Herr Dr. Bökel. Sie sammeln Kleider, Sie sind Arzt. Er ist also Dorfarzt hier in Forst gewesen. Sie sollten Medikamente schicken. Dann hat er Medikamentenmuster gesammelt. Eigentlich ja auch eine naheliegende Idee. In Deutschland war das Eldorado der Arzneimittelhersteller und auch der Vertreter für Arzneimittel. Das heißt, die Ärzte hatten unglaublich viel Arzneimittelmuster im Schrank liegen. Die wurden hier sortiert, alphabetisch. Und dann die Guten sozusagen nach Afrika geschickt oder an die Missionsstation. Gab es auch wieder Protestbriefe. Herr Dr. Bökels, wir brauchen hier keine Medikamente gegen Zivilisationskrankheiten in deutscher Aufmachung aus Deutschland. Wir brauchen Mittel gegen Malaria, gegen Tuberkulose, gegen Lungenentzündung. Und dann hat er sich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt daraus? Das war circa 2 bis 3 Jahre nach der Gründung. Wir befinden uns im Jahr 1967. Es gab ein Arzneimittelgesetz in rudimentären Zügen. Sie erinnern sich, Contergan war Anfang der 60er Jahre. Erst aufgrund von Contergan wurde überhaupt ein Arzneimittelgesetz in Deutschland aufgesetzt. Es gab aber auch noch Freiheiten. Was er gemacht hat, ist, aufgrund des Ratschlags eines ehrenamtlichen Apothekers sind die zu sogenannten Lohnherstellern in Deutschland gegangen. Also mittelständische Unternehmen, die im Auftrag der großen Firmen Medikamente herstellen. Die werden unter dem Namen der großen Hersteller vermarktet. Und die kleinen mittelständigen Unternehmen stellen das her. Die haben für uns die ersten Medikamente hergestellt. In diesen braunen Dosen, 1000, 1500 Tabletten in einer Dose, zu unschlagbar günstigen Preisen. Es war ein genialer Moment in dieser Zeit, weil es überhaupt kein Vorbild dafür gab. Das war unglaublich innovativ und auch deshalb so erfolgreich. Uns wurden die Medikamente förmlich aus den Händen gerissen, weil es keine vergleichbare Organisation wie Aktion Medior gab.
So ist das entstanden. Ich habe irgendwann mal bei irgendeinem Jubiläum Bilder gesehen, wo tatsächlich ganz viele Menschen aus dem Ort, ich glaube in der Turnhalle, das waren wahrscheinlich noch die Medikamentenmuster, Medikamente sortiert haben. Also die waren wirklich involviert, die Menschen hier. Und sie identifizieren sich heute auch immer noch, oder?
Sehr. Damals war das Motto, 6 Stunden retten ein Menschenleben. Der Dr. Bökels hat nicht nur Gutes getan, sondern er hat auch darüber geredet, das muss man auch machen, wenn man Werbung dafür machen muss. Und er hat Leute angesteckt. Das ist vielleicht das Faszinierende. Seine Idee hat eben andere mitgerissen. Das waren alles Ehrenamtler. In einem Tanzsaal, glaube ich, und in der Grundschule wurden diese Medikamente sortiert. Und später haben wir dieses Grundstück, denn wir befinden uns auf dem ehemaligen Bahngelände von Forst. Forst hatte mal einen Bahnhof.
Schwer vorzustellen, aber okay.
Ja, so ist das gewesen. Und auf diesem Bahnhof haben wir zuerst eine kleine Lagerhalle und kleine Verwaltung gebaut und später dann eben jetzt noch die neue große Halle dazu.
Und perspektivisch, bleibt das so? Wird das noch wachsen? Können Sie sich jetzt eben auch immer noch, also unter diesen großen NGOs, können Sie da mitspielen im Konzert?
Teils, teils. Der Projektbereich mit den Projekten entwickelt sich, man kann sagen, leider. sehr gut. Das heißt, wir haben mehr Projekte, mehr Umsatzvolumen, mehr Mitarbeiter, die Projektanforderungen steigen. Andererseits, durch das größere Volumen und durch die qualifizierteren Mitarbeiter können wir auch sehr komplexe Projekte jetzt umsetzen, die sehr gut eingebettet sind in das jeweilige Setting der Länder. Also Projekte sind eben nicht mehr das, was man vielleicht landläufig noch denkt. Man unterstützt Waisenkinder und bohrt Brunnen und baut Grundschulen auf. Das sind sehr, sehr komplexe Projekte, die mit den Partnern abgesprochen sind. Die Hebammenschule beispielsweise wird ja nicht von uns dort aufgebaut, auch wenn ich das so sage. Das ist die lokale Caritas in Sierra Leone. Die muss sich an die nationalen Richtlinien halten. Das ist eingebettet in die beiden anderen Schulen, die es dort gibt. Die Curricula müssen entwickelt werden. Die Personen müssen qualifiziert und eingestellt werden, die das Lehrpersonal darstellen. Das muss finanziell auch dargestellt werden. Wird auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu 90% finanziert. Also sehr, sehr komplexe Modelle können wir jetzt darstellen, die dadurch aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit der Nachhaltigkeit haben. Also Nachhaltigkeit heißt dann, nach 3 oder 4 Jahren, so lange dauert ein Projekt, übernimmt der lokale Projektpartner dieses Projekt und es wird dann fortgeführt. Was die Medikamente betrifft, stellen wir fest, dass die Länder sich entwickelt haben. Oftmals denkt man ja, Afrika entwickelt sich ja gar nicht. Das stimmt nicht. Afrika entwickelt sich gerade in den letzten Jahren gewaltig. Vieles zum Positiven. Vieles ist auch einfach nur anders. Wenn man sich früher die Serengeti vorgestellt hat oder den Kilimandscharo, dann gibt es die auch. Das ist touristische Attraktion. Es gibt aber genauso gut die Hochhäuser in Dar es Salaam oder wenn man nach Nairobi fährt, ist das eine hochmoderne Stadt mit 6-spurigen Straßen, die durch die Stadt führen. Natürlich auch mit Staus und Kühen und allem Möglichen, was man sich so vorstellt. Das gibt es in parallel zusammen, aber es entwickelt sich. Für die Arzneimittel heißt das, es wird mehr lokal stattfinden. Aber auch da sind wir recht modern aufgestellt und ich bin da auch ganz stolz drauf, so wie wir das im Moment machen.
Sie selber haben für sich und Ihr Leben oder Ihr berufliches Leben 2002 Aktion Medio entdeckt. Damals hatten Sie schon viel erlebt und auch schon viele, ich finde, durchaus mutige Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel die, die ich ganz am Anfang der Sendung erwähnt habe. Sie hätten als junger Apotheker, erste Stelle nach dem Studium, Ende 20, eine Apotheke übernehmen können. Der Traum aller Apotheker eigentlich, aber nicht Ihrer. War das eine schwere Entscheidung?
Ja, das war genauso, wie Sie es sagen. Ich hatte in einer Apotheke angefangen, nachdem ich das praktische Jahr zu Ende gemacht hatte, in Düsseldorf-Lörrick. Und es war eine ganz tolle Apotheke. Das Team war toll, die Chefin war toll. Und die Arbeit hat auch viel Spaß gemacht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das war ja meine erste volle Arbeitsstelle, hatte ich das Gefühl, das fühlt sich trotzdem noch wie Arbeit an. Obwohl ich glaube, dass ich das ganz gut gemacht habe, nach den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, das mein Leben lang zu machen. Und dann kam meine Chefin damals auf mich zu und sagte, ja, Herr Bonsmann, könnten Sie sich denn vorstellen, dass Sie das hier übernehmen würden vielleicht, wenn ich dann in einiger Zeit und in naheliegender Zeit dann die Apotheke abgeben würde? Ich habe dann erstmal gesagt, ja, und musste aber innerlich schlucken. Nicht nur wegen der Verantwortung. Natürlich hat man die Mitarbeiterverantwortung, die finanzielle Verantwortung, aber vor allen Dingen das Gefühl, dass man dann sein Leben lang mit dieser Apotheke verheiratet ist. Goldener Käfig, verheiratet. Das war für mich eine komische Vorstellung. Und ich wusste nicht, will ich das oder will ich das nicht? Oder mache ich das nur, weil alles andere dumm ist? Also wenn man das nicht macht, ist man wirklich dumm. Man bekommt eine Apotheke auf dem Silbertablett serviert. Und es war eine gut geführte Apotheke. Ja, da denkt man, vielleicht stimmt ja was mit einem selber nicht, dass man sich nicht wohlfühlt bei dem Gedanken, diese Apotheke zu übernehmen.
Aus Düsseldorf-Lörrick ist Namibia geworden. Also Sie haben dann nicht gedacht, mit Ihnen stimmt was nicht, sondern Sie haben weitergedacht. Sie haben gedacht, irgendwie mit mir ist, vielleicht stimmt mit mir was nicht, aber egal, ich muss herausfinden, warum ich diese Apotheke, warum ich mich so unwohl fühle.
Ja, ich denke, wenn man Ende 20 ist, 28, 29 war ich da, und wenn man dann nichts mehr wagt, dann war es vielleicht, also das habe ich zumindest damals gedacht, ich würde es, glaube ich, immer wieder so machen, dann ist das eine verpasste Chance. Also wenn man in dem Alter nichts mehr wagt, dann wird man ja sein Leben lang nichts mehr wagen. So, dann sah ich in der Zeitung, es gibt 2 Apothekerzeitungen, und am Ende sind immer die Anzeigen. Und natürlich guckt man als junger Apotheker, gibt es nicht noch was Schöneres, was Besseres, was anderes, was Interessanteres. Gut, ich hatte ja dieses fantastische Angebot, das war ja eigentlich unschlagbar. Und dann war dort eine Anzeige vom Deutschen Entwicklungsdienst, DED. Die suchten Apotheker für Namibia. Und diese Anzeige hatte ich mir so unter die Schreibtischunterlage gelegt, auch versteckt, weil ich ja nicht wollte, dass meine Chefin, die so viel von mir hielt, merkt, dass ich da offensichtlich mit meiner Entscheidung noch hadere und dann immer wieder darüber nachgedacht. Und ich glaube, der Anzeigenschluss war sogar vorbei oder fast vorbei. Und dann habe ich mich erst aufgerafft, alle meine Bewerbungsunterlagen zusammenzuschreiben, nach Berlin zu schicken. Und zu meiner großen Überraschung wurde ich tatsächlich eingeladen.
Dann gab es ein Assessment Center und auch das haben Sie überstanden, Sie nicken. Und dann haben Sie sich auf einmal in Namibia wiedergefunden. Und da war was anders. Sie haben erzählt, Sie waren in der Schule, wie jeder in die Schule geht, aber Sie waren da kreativ und haben gutes Zeugnis gehabt, aber so richtig reingehangen haben Sie sich da nicht unbedingt. Und die Uni, da durften Sie nachkochen. Das erzählen Sie vielleicht kurz. Sie waren bei den Nachkochern. Was ist das?
Ja, ich hatte vielleicht nicht den besten Start in der Uni. Und zwar bin ich gleich am ersten Tag zu spät gekommen. Und dann wurden die Laborplätze verteilt. Und Apotheker sind normalerweise sehr, sehr fleißig und sehr pünktlich. Und ja, ich kam zu spät und es gab ein großes Labor und ein kleines Labor. Und das war das Nachkocherlabor. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Nachkochen bedeutet. Das bedeutet, dass wenn man sein sehr verschultes Semester nicht besteht, muss man dieses Semester nochmal wiederholen. Man muss eine bestimmte Anzahl von Analysen kochen, nennt sich das bei uns. Und wenn man diese nicht zu Ende geführt hat, dann muss man die überbleibenden Analysen nochmal nachmachen und kommt dadurch das Semester nicht in das nächste Semester. Und ich wurde also zusammen mit den Nachkochern, das waren die, die eigentlich im zweiten Semester schon hätten sein müssen, zusammen, ich weiß gar nicht, ob mir das so gut tat, was den Studienverlauf betrifft, aber ich habe natürlich unheimlich spannende, nicht typische Apotheker dort kennengelernt, obwohl ich vom Apotheker generell viel halte.
Und das ganze Studium hat sich so angefühlt, wie was Sie eben von der Stelle erzählt haben, nämlich nach Arbeit. Irgendwie war das, Sie dürfen gerne zwischendurch was trinken, also irgendwie war das so, ja, ich mache das und ich mache das auch und das weiß auch gar nicht, was ich sonst machen soll, aber es blieb immer eine Restfrage, ein Rest übrig zwischen dem, das ist mein Leben und das bin ich und passt es eigentlich wirklich zusammen. Diese Restfrage, passt mein Leben und ich, passen die beiden zusammen, ist in Namibia verschwunden. Warum?
Wir haben in der Oberstufe bei einer Biologielehrerin, Frau Klüger, gelernt, dass wir hier das Denken lernen sollen. Und das fand ich ganz toll. Ihr macht hier Abitur, um das Denken zu lernen und nicht um auswendig zu lernen. Da macht man das Pharmaziestudium und lernt, und sie hatte uns aber auch vorgewarnt, Frau Klüger sagte, ihr seid klug, doch ich bin klüger, ein Karlauer gebe ich zu. Aber sie hatte recht, weil an der Uni war, zumindest im Pharmaziestudium, vieles verschulter, als es jemals in der Oberstufe war. Und das hat mich so unbefriedigt im Studium, dass so viel verschult war und wir sollten doch eigentlich das Denken lernen. In Namibia war das für mich eine komplett neue Welt. Und ich war auch unvorbereitet davor. Ich war kaum aus Düsseldorf rausgekommen. Alle meine Freunde sagten, du bleibst ja sowieso ewig Düsseldorfer und gehst nie raus. Und die in der Vorbereitung in Berlin hieß es dann immer Namibia, das ist ja Afrika Light. Ein bisschen despektierlich, weil die anderen gingen dann in Länder wie Tansania oder Burkina Faso. Ich musste dann auch schnell die Hauptstädte und Länder überhaupt lernen, weil ich mich so wenig in Afrika auskannte. Nun war ich aber jetzt in Namibia und kam ganz in den Norden. Und das ist der Teil, in dem tatsächlich die meisten Namibianer wohnen, die Hälfte der Bevölkerung wohnt dort und das sind alles Schwarzafrikaner, die dort wohnen. Und dort gibt es ganz wenig Weiße, ganz wenig Europäer, die sind vielleicht sogar ein bisschen geschädigt, weil die Südafrikaner dort einen Stellvertreterkrieg mal geführt haben gegen Angola, ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und das war wie angekommen sein. Also es war, auf der einen Seite hatte ich sehr großen Respekt, das war ja alles neu für mich. Auf der anderen Seite war das Gefühl in diesem Krankenhaus, ein Missionskrankenhaus von den Finnen mal gegründet und an Jogwe Lutheran Hospital, war das ein ganz, ganz tolles internationales Gefüge. Und die Hautfarbe, Herkunft, Nationalität hat man in ganz, ganz kurzer Zeit vergessen.
War es auch so, dass diese Frage verschwand, was ich und das mein Leben, passt das zusammen, weil einfach so unmittelbar klar wurde, wozu das alles dient? Also die Sinnfrage stellt sich doch nicht an so einem Ort, oder?
Genau, man musste sich nicht überlegen, muss ich jetzt dieses Hustenmedikament oder diesen Erkältungssirup in diesem Jahr bevorzugen oder mit welchem Wehwehchen ist jetzt der ein oder andere Patient da, sondern es war eher das Gegenteil. Wir hatten einfach viel zu viele Patienten und natürlich auch Ermüdungserscheinungen von den vielen Patienten. Wir hatten ein Fenster und dort waren bis zu 400 Patienten. Wenn ich die Zahlen heute nenne, sagen viele, das kann doch gar nicht sein, Distriktkrankenhaus, so viele Patienten. Aber die hatten wir. Wir hatten Malaria-Hochsaison, wir hatten unglaublich viele Schwangere. Durch die Wanderarbeiter war es auch so, dass die immer 9 Monate nach Weihnachten, also im September, Oktober, immer entbunden haben. Relativ viel Station Tuberkulose und was besonders frustrierend war, sehr, sehr viele HIV-Patienten. Es gab keine Behandlungsmöglichkeit gegen HIV. Es gab ganz schreckliche Vorfälle. Einer hat sich zum Beispiel auf dem Krankenhausgelände aufgehängt. Behandelt wurde ihr HIV-Aids damals mit Paracetamol als Schmerzmittel, Multivitamintablette, Eisentabletten und am Ende dann Morphinlösung, also ein ganz, ganz starkes Schmerzmittel, weil man gar nichts gegen die Begleiterkrankung machen konnte. War das dadurch frustrierend? Eigentlich nicht. Es war nicht frustrierend, sondern man hat so ein Bündnis ist man eingegangen mit den Kollegen, mit den internationalen Ärzten, die dort da waren. Wenn ich sage international, heißt das Ägypten, heißt das Nigeria, Ghana, Russland war erstaunlicherweise auch da. Ein Apotheker kam aus Kuba, mein Kollege. Dass man sich so verbündet hat gegen den gemeinsamen Feind, die Armut, die viele Krankheit, aber auch manchmal die Antriebslosigkeit gegen diese Übermacht bei sich selber und bei den Kollegen, weil es endete ja nie. Es war nie Schluss mit dem Patientenstrom.
Sie haben eben gesagt, in Namibia bin ich angekommen, aber nicht nur beruflich, sondern auch privat. Das war eine schöne Zeit. Sie sind in jeder Hinsicht angekommen in Ihrem Leben.
Das war die Phase meines Umbruchs. Das hat schon begonnen kurz vor der Ausreise. Ich musste noch einen Truppenkurs belegen in Heidelberg. Dort, den hat man entweder am Anfang oder am Ende seiner DED-Ausbildung gemacht. Ich habe den am Ende meiner Ausbildung gemacht und dann ist der Trupp der Neueinsteiger eben zusammengewürfelt worden. Und dort war eine junge Frau, die als Kinderkrankenschwester in den Jemen hätte gehen sollen. Und wir beide haben uns verliebt. Und dann haben wir uns in Heidelberg, ist ja auch wunderschön, es war ein wunderschöner Sommer, in Heidelberg verliebt. Das war dann im August 97 und im November 97 waren wir schon verheiratet. Zwischendurch hat mich dann meine damals noch zukünftige Frau in Namibia besucht. Ich wurde geprüft, auch das Land wurde geprüft, ob man da hingehen kann. Meine Schwiegermutter war sehr erleichtert, weil sie war nicht so glücklich, dass ihre Tochter in den Jemen gehen sollte. Meine Schwiegermutter war selber Entwicklungshelferin übrigens. Die hat in Pakistan Entwicklungshilfe geleistet, also setzte ihre Tochter, meine jetzige Frau, also die Tradition der Familie fort. Naja, und dann haben wir im November geheiratet und dann waren wir kurz danach dann gemeinsam die nächsten 3 Jahre in Namibia und haben dort auch Dezember 99 unser gemeinsames Kind, unsere Tochter bekommen, in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe. Und das ist dieses Gefühl, ein Kind zu bekommen, dabei zu sein, das Kind zu bekommen, das war unglaublich. Also durch nichts auf der Welt zu toppen. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Kinder, also jedes ist da gleich, falls Sie das jetzt hören sollten. Aber die Geburt ist ein so überwältigendes Ereignis, dass man das durch nichts auf der Welt toppen kann.
Sie sind also auch noch Vater geworden in Namibia. Und wenn Sie jetzt so zurückgucken, das ist etwas mehr als 20 Jahre her, diese Zeit. Diese 3 Jahre in Afrika, gibt es was, von dem Sie sagen, das ist besonders wichtig für mich gewesen, eine besonders wichtige Erfahrung oder eine besonders wichtige Einsicht oder ein Erlebnis, keine Ahnung.
Ja, und zwar eigentlich ein riesengroßer Fehler, den ich gemacht habe. Es war so, dass wir ein Fenster hatten und das Fenster wurde, an dem die Patienten bedient worden sind, und es wurde regelmäßig zur Frühstückspause geschlossen. Dann ging das so runter, rums, ging so ein Holzbrett runter und dann haben die Mitarbeiter, 12, 13 Mitarbeiter hatte ich, haben Pause gemacht. Und die Pause war genau eine halbe Stunde lang, die wurde auch bezahlt vom Arbeitgeber. Und diese Pause konnte durchaus auch mal auf 40 oder 45 Minuten ausgedehnt werden. Vor dem Fenster saßen und standen aber die Patienten, der Wartebereich war viel zu klein, also saßen die dann draußen im Sand, zum Teil auch in der Sonne. Das hat mich geärgert. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Das war ich ja noch relativ neu da habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht, das haben wir auch so gelernt. wir dürfen das nicht direkt offen ausdrücken. Und dann habe ich das über Wochen so in mich reingefressen. Dachte, das ärgert mich. Die sitzen da draußen und wir machen das Fenster nicht auf. Und irgendwann bin ich explodiert. Dann habe ich den Mitarbeitern gesagt, so, kommt mal alle zusammen. Das geht so überhaupt nicht. Du Martin und du Luise, ihr müsstet das auf jeden Fall wissen. Ihr müsstet das Fenster um 10:30 wieder aufmachen. Das ist genau die Zeit, wo alle Patienten da sind. Das geht nicht. Dass dann das Fenster nicht bedient ist, so geht das nicht weiter. Dann war erstmal Stille. Ich setzte mich an meinen Arbeitsplatz zurück. Ich selber konnte am Fenster nicht bedienen, weil ich die lokale Sprache nicht sprach und Englisch sprachen die Patienten nicht. Ich war so ein bisschen zufrieden mit mir, muss ich sagen, dass ich das endlich mal Klartext gesprochen habe. Dann kam die Chefin der Apotheke, die Luise, also die PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, nach so einer Stunde auf mich zu. Sie fragte, ob sie sich dann zu mir setzen könnte. Und sagte ich, natürlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt sagt sie, das tut uns leid, dass wir das nicht gemacht haben und wir geloben Besserung. War ich mir so sicher. Ich grinste innerlich und dann sagte sie, lieber Christoph, wir wollten dir sagen, dass uns das war unglaublich embarrassing, was du gerade gemacht hast. Ich musste so nachdenken, embarrassing, was heißt das nochmal? Und dachte mir, das heißt doch peinlich. Ich habe mich peinlich verhalten. Was ist denn da schiefgelaufen? Also, wir haben das hinterher aufgearbeitet. Ich habe natürlich die Fassung vor allen Mitarbeitern verloren. Ich habe Mitarbeiter namentlich genannt. Ich bin gar nicht richtig laut geworden. Aber es war für afrikanische Verhältnisse, die sehr, sehr harmoniebedürftig sind und konsensorientiert sind, ein großer Fauxpas. Das war ein No-Go, was ich dort gemacht habe. Und das hat mir dann nach dieser Stunde Diskussion, wohl intern, hat mir Luis dann mitgeteilt. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, was habe ich denn da angerichtet? Das Schöne, weshalb ich mich immer noch gerne daran erinnere, ist, dass wir danach wirklich zu einem Team herangewachsen sind. Also das war jetzt nicht so, dass danach das Tischtuch zerrissen war, sondern im Gegenteil, es hat ein bisschen gebraucht, das war nicht sofort. Aber über die nächsten Wochen und Monate haben wir den Respekt, den wir vorher vielleicht nicht füreinander hatten, uns erarbeitet. Aufgrund dieses singulären, ganz großen Fehlers. Ich hoffe, ich mache das nicht nochmal.
Wie würden Sie es denn dann heute lösen und wie haben Sie es denn überhaupt damals aufgelöst? Das sind jetzt zwei Fragen. Also davon, dass Luise Ihnen gesagt hat, das war aber oberpeinlich, diese Aktion. Davon ist sie ja nicht aus der Welt geschafft. Also das eine und die andere, wie würden Sie es denn heute lösen?
Also die erste Frage, wie haben wir es gelöst? Wir haben tatsächlich dann einen Modus gefunden, das Fenster in der Pause zu öffnen. Wir haben so eine Art Dienstplan eingeführt, wo immer zwei das Fenster bearbeitet haben. Es hat ja auch den psychologischen Effekt auf die Patienten, dass die wissen, dass es weitergeht. Man kann vielleicht nicht mehr Patienten bedienen, aber die Patienten wissen, da tut sich irgendwas.
Da ist auch mehr Respekt den Patienten gegenüber, die müssen nicht so lange warten.
Genau, das war auch das, was mich vielleicht gestört hat. Das ist bei uns ja immer ganz hoch, dass der Patient ist ja auch Kunde im besten Sinne des Wortes, das fehlte da. Und das andere ist, wie würde ich es heute machen? Ich würde das direkt so ansprechen. Ich würde niemanden namentlich beschuldigen, sondern sagen, wir haben hier ein Problem. Das Problem ist ja, dass draußen die Menschen sitzen. Die sitzen es ist viel zu heiß da. Wir haben nicht genügend Sitzgelegenheiten. Die nehmen das auch so wahr, als ob wir uns nicht um die kümmern. Was können wir an der Stelle machen? Und das ist dann Gemeinschaft. Man kommt zum gleichen Ergebnis, aber man nimmt die Menschen mit.
Und man hat keinen verletzt.
Das kommt auch noch dazu. Ja, ich hatte mich an deren Augen selber verletzt und bloßgestellt.
Ach so, es war gar nicht, es ging um Sie. Sie hatten sich verletzt.
Ja, ich hatte mich peinlich verhalten. Ich war ja der Fall, ich war der, der sich, ja, ich war der, der, mit dem Sie Mitleid hatten, weil ich mich so bloßgestellt hatte.
Dann war es aber auch tatsächlich, muss doch eine Beziehung da gewesen sein, weil man geht doch nur dann zu einem Chef und sagt, hör mal, das ist aber für dich peinlich gewesen, wenn man sich um den sorgt. Sonst denkt man doch, super, blamier dich weiter.
Ja, aber es ist ja kein schönes Gefühl, wenn man Mitleid mit dem Chef hat, oder?
Nee, aber hat man doch manchmal, oder?
Ja.
3 Jahre waren Sie in Namibia und dann sind Sie zurückgekommen. Und manchmal ist das so, Menschen, die längere Zeit in einem ganz anderen Kulturraum gelebt haben, kommen dann nach Europa zurück und sagen, das Zurückkommen war schwieriger als der Aufbruch und sich in der neuen Welt zurechtzufinden. Wie war das bei Ihnen?
Das war nicht ganz so, die Landung war nicht ganz so hart, aber es war schon so, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, in einer öffentlichen Apotheke zu arbeiten. Ich habe größten Respekt für die Kolleginnen und Kollegen, die machen eine ganz tolle Arbeit. Aber ich konnte das dann ja nicht mehr und habe dann versucht, einen Weg im Krankenhaus einzuschlagen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann 2 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und das war eine große Herausforderung. Es waren auch neue Projekte, die wir da angegangen sind. Und trotzdem hatte ich wieder das Gefühl dieser inneren Unruhe, dass ich sagte, ich bin wieder nicht angekommen. Ich hatte aber auch, als ich zurückkam, die Nase voll von der Entwicklungszusammenarbeit. Denn Die Not, die man lindert, lindert man zwar jeden Tag, aber wenn man auf das große Ganze schaut, dann denkt man sich, ach, ich bin ja doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Gefühl hatte ich so ein bisschen nach 3 Jahren. Und ich hatte auch das Gefühl, ich muss jetzt wieder zurück nach Deutschland, damit ich den Anschluss nicht verliere. Das waren rationale Gründe, die mich zurückgebracht haben. Aber auch so ein bisschen die Ermüdungserscheinung, die man hat, dass man sagt, boah, jeden Tag kommen wieder die neuen Patienten. Und ich konnte in dem Krankenhaus, in dem ich war, ja an der Ursache weniger machen. Ich konnte an dem Missstand der Arzneimittelversorgung, den es dort gab, an dem Mangel an Arbeitskräften ja wenig ändern.
Also Sie hatten die Spur aufgenommen, auch die Spur für Ihr Leben und für Ihren Weg durch dieses Leben und haben dann in einer Krankenhausapotheke gearbeitet und gedacht, ist es noch nicht so ganz, und haben dann 2002 Aktion Medior für sich entdeckt, haben sich hier beworben und haben auf dem Heimweg gedacht, auf dem Hinweg schon, das könnte was sein, und auf dem Heimweg auch. Da möchte ich gerne hin. Warum? Was war hier, von dem Sie gedacht haben, ja, das könnte passen?
Als ich die Anzeige gelesen habe, war ich richtig euphorisiert. Ich dachte, das ist ja deutsches Medikamentenhilfswerk Aktion Medior. Ich meine auch, dass wir in dem Krankenhaus in Onnanjok, wo ich gearbeitet habe, Medikamente von Aktion Medior bekommen hatten. Die braunen Dosen waren mir so vertraut. Und ich dachte mir, das ist ja mal toll, auf der anderen Seite zu sein. Also bisher war ich ja nur sozusagen der Endbegünstigte. Und jetzt könnte ich ganz am Anfang der Kette schon gestalten. Und das war zwar eine Stelle in der Qualitätssicherung, die ausgeschrieben war. Ich dachte mir, na, vielleicht wollen die auch vor Ort Erfahrung. So viele Apotheker gibt es ja gar nicht. Wir waren damals relativ viel deutsche Apotheker, aber grundsätzlich die in Namibia waren. Aber eigentlich gibt es ganz wenige Apotheker, die längere Zeit im Ausland verbracht haben.
Man hörte mal von Ärzten und Krankenschwestern.
Ja, genau. Und wir hatten auch ganz viele Praktikanten in Onnanjoke. Und es waren alles Ärzte und Krankenschwestern. Frauen waren übrigens mehr da, also die sind da noch mutiger als Männer. Apotheker ganz wenige. Wir hatten eine Norwegerin und 2 Holländerinnen, glaube ich, da. Also auch die Deutschen sind nochmal besonders zurückhaltend. Gerne mehr Apotheker in die Entwicklungszusammenarbeit, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und dann sah ich die Anzeige und fand das so toll, dass ich dann gedacht habe, ach, wenn ich jetzt dahin fahre, dann habe ich vielleicht doch Chancen, dass sie mich nehmen aufgrund meiner Auslandserfahrung. Als ich dann hier war und durch das Eingangsportal ging, sah ich einen ehemaligen Kollegen aus Namibia da. Der wohnte in einem Nachbarort, war der Regionalarzt. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu der Zeit und dachte mir, boah, das ist ja ein unglaublich gutes Omen. Wenn der jetzt durch Zufall war, der hier und hatte ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, damaligen Geschäftsführer, jetzt ist er ja auch Vorstand, Bernd Pastors. Und das Vorstellungsgespräch lief dann auch ganz toll, ganz im Gegensatz zu meiner Heimfahrt nach Düsseldorf.
Da sind Sie mal kurz geblitzt worden, aber das ist ja nicht, ich glaube, das ist eine lästliche Sünde. Sie haben gerne hier gearbeitet, es ging auch ein paar Jahre gut, aber Ihre Füße blieben dann oder fingen dann wieder an zu scharren, blieben wieder unruhig. Warum? Was passierte dann?
Ich glaube, das ist dieser Drang, immer noch mal einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, was ist denn jetzt, wie können wir die Ursache der mangelnden Arzneimittelversorgung, in dem Fall in Tansania, noch besser bearbeiten? Also was heißt das denn eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe? Was heißt denn nachhaltig? Müsste das nicht heißen, dass auch lokal Medikamente produziert werden, dass lokal Medikamente vertrieben werden, dass so ein kleines Abbild von Aktion Medior beispielsweise auch in einem Entwicklungsland funktionieren würde? Und so hatte ich ja dann 2004, da war ich 2 Jahre hier bei Aktion Medior, als erstes den Auftrag, eine Niederlassung in Tansania aufzubauen. Ist rückblickend betrachtet ja ziemlich viel Verantwortung, muss ich sagen. Aber damals kam mir das ganz natürlich vor.
Ist auch schnell gegangen, 2 Jahre sind jetzt nicht wirklich lang in so einem Berufsleben.
Ja, das kam mir ganz normal vor, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen jungen Kollegen, der seit 2 Jahren hier ist, mit dieser Aufgabe betrauen würde. Aber wir waren ein sehr dynamisches Team, der Chef hatte sehr viel Vertrauen in unsere Abteilung, das haben wir ja auch gemeinsam aufgebaut. Und das hat sehr gut geklappt. Dabei sind Beziehungen entstanden, nicht nur zu unseren Mitarbeitern vor Ort. Es gibt ja jetzt Aktion Medior Tansania seit 2015 in Tansania, sondern auch zu einem Netzwerk in Tansania.
Es ist aber schon 2009 ausgezeichnet worden. Als ich eben unten in der Lobby stand, habe ich eine Auszeichnung gesehen. Irgendwie Standorte in Deutschland, innovative oder beste Standorte in Deutschland. Tansania 2009 von Horst Köhler.
Sie haben vollkommen recht. Ich habe mich versprochen. Ich meinte 2005. 2015 haben wir wiederum eine Niederlassung im Süden aufgebaut und 2018 nochmal eine. Von daher bin ich jetzt gerade mit den Zahlen durcheinander gekommen. Wir sind in 3 Standorten jetzt in Tansania. 2005 war der erste Standort. Ich habe ja dann 2002 angefangen, 2004 in Deutschland die Vorarbeit gemacht und 2005 hatten wir dann tatsächlich unser erstes Lager in Tansania.
Und das haben sie dann so richtig aufgebaut. Also sie waren da und haben mit angefasst. Und nicht nur sie waren da, sondern auch ihre Frau und ihre mittlerweile drei Kinder. Sie haben daraus mal kurz ein Familienabenteuer gemacht.
Ja, das kam durch eine Verbindung zu einem Arzneimittelhersteller. Da haben wir zusammen mit dem Arzneimittelhersteller in Tansania, was man kaum weiß, es gibt Hersteller in Afrika, in vielen afrikanischen Ländern, vor allen Dingen in Ostafrika, Tansania und Kenia sind da und Uganda sind da herauszuheben. Dieser Hersteller wollte zunächst Malaria-Medikamente herstellen, das haben wir finanziert, und später HIV-AIDS-Medikamente. Dann haben wir gemeinsam mit diesem Hersteller ein Riesenprojekt entworfen zum Aufbau einer kompletten Fabrik zur Arzneimittelherstellung. Ein Mitarbeiter war dann auch vor Ort, ein Entwicklungshelfer, der hat dann sozusagen die Hülle, Fundament, Stahlbeton, Bauweise und Dach und so weiter, alles aufgebaut, sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann musste ja der ganze ingenieurstechnische Innenausbau stattfinden von der Fabrik, die wir gemeinsam geplant hatten mit ganz, ganz tollen Experten von großen Pharmaherstellern, die uns da ehrenamtlich unterstützt haben. So, und als es dann soweit war, dass das Projekt dann tatsächlich ausgebaut werden sollte vor Ort, also die Halle stand, und jetzt mussten die Reinraumwände eingebaut werden, die Großgeräte mussten eingebaut werden, das ganze Qualitätssicherungssystem musste aufgebaut werden. Da bin ich dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Chef, ich habe mal geguckt, wer wäre denn die geeignete Leitung vor Ort? Das ist jetzt ein sehr großes Projekt und da müsste es jemand machen, der sehr viel Erfahrung hat und der sich da auch auskennt im Detail. Und ich finde niemand anderen, und das sage ich jetzt ganz neutral, als mich selber. Und ich glaube, er musste zweimal schlucken und sich auch nochmal rückversichern. Dann bin ich tatsächlich, 2011 war das dann, 2011 mit meiner Familie, Frau und drei Kinder, nach Arusha, ganz im Norden des Landes Tansania gegangen. Meine Familie blieb dann mit mir ein Jahr. Ich bin auch 3 Monate länger geblieben, weil bestimmte Projektpunkte noch nicht abgearbeitet waren.
Die Kinder sind zur internationalen Schule gegangen, aber trotzdem waren sie ja in Afrika. Was hat dieses Jahr für die Kinder, für Sie, für als Familie, mit Ihnen als Familie gemacht?
Für uns war das das tollste Jahr, was wir in der Familiengeschichte sozusagen hatten, weil es uns so zusammengeschweißt hat. Es gab kein Fernsehen, es gab kaum Internet, E-Mails konnten wir schreiben, wir haben ganz intensive Beziehungen aufgebaut vor Ort. Wir bekamen aber auch Besuch aus Deutschland. Leben und Arbeiten verschmolz miteinander. Die Fabrik lag nur 1,5 Kilometer entfernt, mein Arbeitsplatz, zu dem ich jeden Morgen meistens gegangen, auch manchmal mit dem Auto gefahren bin bei sehr schlechtem Wetter. Und auch samstags und sonntags, und die Kinder waren manchmal genervt, Papa, du schon wieder, und dann habe ich sie immer mitgenommen. Und das war vielleicht das Schöne, dass wir das alles zusammen gemacht haben. Oder gemeinsam, was man ja nicht mehr macht, dass man sich die Zeit nimmt, abends ein Buch zu lesen, und zwar gemeinsam. Wir haben dann ein Buch vorgelesen, das war ganz, ganz toll. Oder gemeinsam Hörspiele gehört abends. Es war ein gigantisches, großes Ehefamilienbett, was wir da oben hatten, 2 Meter mal 2 Meter. Da passte die ganze Familie drauf. Und wir haben uns sehr für die afrikanische zeitgenössische Kunst interessiert, war also nicht nur Arbeit, sondern eben auch zeitgenössische Kunst, was man vielleicht nicht weiß, dass moderne zeitgenössische Kunst im Moment sehr, sehr populär ist, eben nicht nur die Schnitzereien, die man so kennt. Und wir hatten großes Glück, dass eine große zeitgenössische Ausstellung, permanente Ausstellung dort aufgebaut war, in einem sehr, sehr modernen und tollen Museum in Arusha.
Also, das war das große Familienabenteuer und wir sind schon im Jahr 2011 und da sind wir schon ganz nah dran an der jüngsten deutschen Geschichte und damit meine ich den Sommer 2015. Da, heute ist es so, oder seit diesem Sommer sind viele Menschen in Deutschland wirklich offen ablehnend gegen alle Migrations- und Fluchtbewegung, besonders aus Afrika oder ganz besonders aus Nordafrika. Sie kennen Europa und Afrika, Sie halten viele Vorträge und Sie haben diese Bilder im Sommer 2015 natürlich selbst gesehen, wo ich finde mal, wo wie lange Ameisenschlangen, diese langen Schlangen von Geflüchteten unterwegs auf der Balkanroute fotografiert wurden. Also Sie haben das alles erlebt, Sie kennen beide Seiten, was denken, und Sie kennen auch diese ganzen Vorwürfe und die Ablehnung und dieses, man sagt immer, heute ist Deutschland, sei ein gespaltenes Land. Ich bin mir da nicht so sicher, aber so wird es immer dargestellt. Was denken Sie, die beide Seiten kennen?
Ich glaube, es herrscht ein falsches Bild von den Geflüchteten, die hier in Deutschland sind. Fast alle von denen sehen gar nicht Deutschland als gelobtes Land, in das sie schon immer auslandern wollten, sondern fast alle von denen möchten ein glückliches, zufriedenes, sicheres Leben in Arbeit und Würde in ihrem Heimatland führen. Niemand möchte gerne seine Heimat verlassen. Also es ist ein Irrglaube zu denken, dass sie die Geflüchteten in ihren Heimatländern sitzen und warten, dass sie nach Deutschland können. Zweitens sind die Umstände in den Ländern, und da müssen wir eben unterscheiden, über welche Länder wir reden, zum Teil so katastrophal, dass wir natürlich eine humanitäre Pflicht haben, diese Menschen aufzunehmen. Wir haben da gar keine Wahlfreiheit. Das ist unsere Aufgabe, diese Menschen aufzunehmen.
Da reden Sie von Ländern wie Syrien zum Beispiel oder Eritrea.
Ganz genau. Diese Menschen müssen wir aufnehmen. Und natürlich müssen wir auch versuchen, auf politischer Ebene Veränderungen zu bewirken, was unglaublich schwierig ist. Niemand hat für Syrien im Moment eine Lösung. Bei Eritrea ist es auch so, es ist eine sozialistische Diktatur. Niemand sieht im Moment eine Chance, dieses Land als solches zu ändern. Das sollte aber nichts daran ändern, dass wir sowohl in der humanitären Hilfe als auch in der Entwicklungszusammenarbeit, in vielen dieser Ländern kann man noch arbeiten. Wir unterstützen Eritrea beispielsweise mit großen Arzneimittellieferungen. Wir sind in Ländern wie Ostkongo oder im Südsudan oder in Somalia, das sind so die Hotspots in Afrika, sind wir aktiv. Ich glaube, wir müssen in der Zukunft ein großes Augenmerk darauf lenken, dass wir die Jugend, die unglaublich anwächst, denn der afrikanische Kontinent hat ein starkes Bevölkerungswachstum, ordentlich versorgen. Und mit versorgen meine ich nicht die Grundbedürfnisse befriedigen, wie Grundschule und Nahrung, sondern wir müssen auch an der sekundären und an der tertiären Bildung etwas tun. Wir brauchen nicht nur Arbeit, sondern wir brauchen auch qualitativ hochwertige Arbeit. Und das ist vielleicht etwas, was man bei Afrika leicht übersieht.
Die Menschen brauchen einfach, wie hier auch, wie jeder Mensch, eine Perspektive.
Und diese Perspektive ist eben nicht nur, dass man in der Textilindustrie Fließbandarbeiter wird oder dass man in der Landwirtschaft Feldarbeiter wird, sondern das heißt auch, dass man ein Hochschulprofessor werden kann oder dass man ein Arzt werden kann. Und das müssen wir genauso im Auge haben. Die Menschen, die ich in Afrika kenne, kommen aus der Mittelschicht. Die haben Träume und Wünsche wie wir. Und was auch ganz erstaunlich ist, wenn man die Menschen in der Masse sieht, dann sind das Fremde. Wenn ich den Einzelnen aber sehe, dann verliere ich die Hautfarbe. Ich vergesse die Hautfarbe komplett von meinen Freunden in Afrika. Ich bin mir allerdings meiner Hautfarbe manchmal nur zu bewusst und das ist unangenehm. Ich möchte in Afrika gar nicht auffallen, würde mir manchmal wünschen, ich selber würde nicht so rausstarken mit meiner weißen Hautfarbe.
Das bekommt man da ja gerne gesagt, dass man weiß ist. Was können wir tun? Was glauben Sie? Sie halten viele Vorträge, aber vielleicht ja eher für Menschen, die sich für Entwicklungszusammenarbeit interessieren. Aber was können wir tun, dass die Menschen, die das kategorisch ablehnen, Sie sagen, es ist eine Pflicht, dieser Pflicht nachzukommen, dass es konsensfähiger ist? Haben Sie eine Idee?
Ich würde das in kleinen Schritten angehen. Also nicht über Menschen reden, sondern mit Menschen reden. Die meisten, die Menschengruppen subsumieren, haben nie mit den Einzelnen gesprochen. Also wäre es doch das Sinnvollste, erstmal das Gespräch aufzunehmen. Und wenn man das Gespräch aufnimmt, dann hoffentlich werden dabei auch Vorurteile abgebaut. Das wäre so meine Politik der kleinen Schritte. Und vielleicht sollte man sich auch mal exponieren. Vielleicht wäre es ja mal ganz sinnvoll, in ein Land zu fahren und nicht nur die Urlaubsreise im Sinn zu haben, sondern vielleicht auch mal was anschauen, was darüber hinausgeht. Und vielleicht auch nicht das typische Hilfsprojekt, was man erwartet, sondern sich vielleicht auch abseits der Pfade mal bewegen und sich anschauen, was gibt es denn sonst noch für spannende Sachen? Also vielleicht mal in eine Hochschule reingehen oder vielleicht mal in ein modernes Hospital.
Nehme ich den Gedanken auf. Also jetzt hört uns jemand zu, es ist Sonntagnachmittag und denkt, ja, ist ja eigentlich eine gute Idee. Ich könnte ja mal also wirklich gucken, fahren, was machen. Da braucht man ja ein bisschen Mut zu. Haben Sie einen Vorschlag, wo eben ging es um Namibia und Afrika Light, wo man was mitbekommen kann, aber nicht gleich irgendwie nach, in den Südsudan fliegt, wo jeder weiß, da ist es lebensgefährlich?
Ja, man sollte sich schon Land aussuchen, wo man das Gefühl hat, da ist man halbwegs sicher aufgehoben. Die meisten Länder sind ja auch sicherer, als man glaubt. Zweitens.
Ein Vorschlag, also wenn mir jetzt jemand zuhört, ganz ja, praktisch.
Ganz praktisch. Zweitens sollte man sich ein Feld aussuchen, in dem man sich auskennt. Also warum muss man denn, wenn man jetzt Arzt ist, ich nenne jetzt nur mal das Beispiel Arzt, oder nehmen wir mal den Kaufmann, man hat einen kaufmännischen Beruf, warum möchte man denn ein Waisenhaus unterstützen? Wenn man ein Waisenhaus unterstützen wollte, würde man sagen, kann ich euch in der Buchhaltung unterstützen? Besser, man bleibt in dem Bereich, in dem man sich auskennt, weil man kann dann viel besser beurteilen, was für eine Hilfe wird in dem Bereich gebraucht. Und der dritte Ratschlag ist eigentlich ganz banal, aber der heißt zuhören. Erstmal zuhören und nicht vorschnell urteilen, weil vieles, was dort gemacht wird, mag zwar anders sein, aber es hat durchaus auch einen Sinn. Und bevor man sagt, macht etwas doch anders, würde man dann sagen, zeigt mir doch mal, wie ihr das macht. Nicht anders machen, sondern erstmal erklären lassen. Und das wird sehr gut aufgenommen. Wir haben noch nie Afrikaner, wenn ich das mal so subsummieren kann, es sind ja ganz viele Länder da, 54. Was sie verbindet, ist eigentlich die unglaublich große Gastfreundschaft. Wenn ich dort als Bürokaufmann in ein Waisenhaus gehe und sage, ich bin Bürokaufmann oder Bürokauffrau und ich würde gerne mal erklärt bekommen, wie macht ihr das eigentlich mit den Finanzen bei euch? Wie wird das verbucht? Ich bin einfach neugierig. Ich würde dafür wetten, dass die meisten sagen, kommen Sie rein, ich zeige Ihnen das gerne. Die sind ja stolz darauf, das, was sie machen, anderen zu zeigen.
Welches Land, welche Sprache?
Man müsste schon Englisch mitbringen als Grundkenntnisse oder eben Französisch, um in diesen Ländern arbeiten zu können oder helfen zu können, ja.
Welches Land würden Sie empfehlen?
Welches Land, welche Sprache? Tansania ist ein ganz tolles Land, würde ich empfehlen. Man könnte auch mal Malawi probieren, was ein sehr armes Land ist, aber deshalb eben vielleicht auch noch offener, was Hilfsangebote betrifft.
Macht Aktion Medio? Ich frage mich gerade, wenn Sie so eine Reise anbieten würden für Unterstützer oder für Menschen, die sich nicht alleine dahin trauen. Machen Sie sowas?
Das machen wir. Ich hatte da jetzt gar nicht dran gedacht, aber das machen wir tatsächlich. Das sind geführte Reisen durch eine Mitarbeiterin. Ich selber habe sogar im Jahr 2011, als ich dann in Tansania war, war ich sozusagen die lokale Ressource, um dort umherzuführen. Und dort bekommen die Menschen Orte und Menschen gezeigt, und die werden mit einer Verbindung gebracht, die sie niemals sonst hätten kennengelernt. Also diesen Erstkontakt kann man ja nicht immer so leicht herstellen, obwohl ich gesagt habe, die sind sehr gastfreundlich, ist es noch etwas einfacher, wenn man einen Türöffner hat. Dieser Türöffner sind wir. Das ist eine kleine Reisegruppe, 12, 15. Und dann gehen wir zu Gesundheitseinrichtungen, die uns vertraut sind. Und das sind ganz, ganz tolle und einmalige Reiseerlebnisse.
Das glaube ich sofort. Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr und frage mich, ob Ihre Füße eigentlich wieder scharren oder ob es jetzt mal gut ist und Sie sagen, oh, ich habe jetzt so viele Perspektiven in Afrika und hier und verschiedene Perspektiven innerhalb von Medikamenten und wie Nothilfe und so mitbekommen. Ist jetzt gut oder scharren die Füße wieder?
Ja, Frau Krumm, Sie dürfen mich das doch gar nicht fragen. Also im Innersten würde ich gerne nochmal raus, so ist das. Ich habe im Moment einen so spannenden, die ganzen letzten Jahre und immer wieder neu spannenden Arbeitsplatz. Das ist mir tatsächlich im besten Sinne ein Beruf und eine Berufung, dass ich das so gerne und so leidenschaftlich tatsächlich ausübe. Ist auch manchmal anstrengend mit mir, weil ich so bin, wie ich bin. Aber ich möchte gerne nochmal raus und auch unbedingt mit meiner Frau. Und ich hoffe, dass auch vielleicht ein Teil meiner Kinder, die werden ja auch älter, dann noch mitkommen oder uns dann zumindest besuchen bekommen. Und es sollte dann vielleicht nochmal ein neues afrikanisches Land sein.
Ein neues afrikanisches Land? Die Kinder sind jetzt auch nicht mehr 3. Das heißt, es müsste auch bald sein. Sonst sind die nämlich weg und raus aus dem Haus. Also ja, ist es schon so ein bisschen ins Auge gefasst?
Nee, das wird auch so bald nicht sein. Aber ich denke mal, ich würde eher sagen, in 5 Jahren und im Moment an unserer Top-Prioritätenliste und Top-Länderliste wäre jetzt so Sambia, wo ich noch nie war, oder Simbabwe, wo ich schon einige Male war und für das ich unglaublich große Sympathien hege, weil die Menschen dort so toll sind und ich eben Teile des Landes schon kenne und ich deshalb gerne noch mehr davon kennenlernen würde.
Was wäre dann... Also die Wunsch, wenn die Fee käme und sagte, das ist die Aufgabe, du darfst sie dir aussuchen, was wäre die Wunschaufgabe vor Ort?
Ich würde mich an meine eigene Regel halten, also ich würde dann etwas machen, was ich glaube zu können und das wäre im pharmazeutischen Bereich wahrscheinlich Aufbau einer Lieferkette, Versorgungssicherheit, könnte aber auch das Einführen von neuen Therapierichtlinien sein, Qualitätssteigerung bei Arzneimittelherstellern, so die Schnittstelle zur Wirtschaft finde ich auch immer ganz interessant, weil man muss heutzutage auch immer an die Finanzierung von solchen Systemen denken. Das finde ich sehr spannend. Also ich bin nicht genau festgelegt, aber es müsste auf jeden Fall was mit Medikamenten sein.
Also, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie demnächst was mit Medikamenten nicht nur hier in Tönesforst für die ganze Welt machen, sondern wieder draußen, wie Sie das im Jargon nennen, in Afrika sind und was mit Medikamenten machen. Die meisten wollen was mit Menschen machen, Sie machen was mit Medikamenten und mit Menschen. Christoph Bonsmann, ich danke Ihnen, dass Sie sich hier so viel Zeit genommen haben. Wir sitzen hier bei Aktion Medior am linken Niederrhein in der Lagerhalle und wenn es zwischendurch mal Stimmen im Hintergrund gab, dann liegt es daran, dass die Lagerarbeiter zusammengepackt haben. Jetzt mittlerweile ist es still geworden. Ich danke Ihnen für die Zeit, ich danke Ihnen für das Vertrauen und wünsche Ihnen, dass das passiert. Vielleicht schreiben Sie da eine Postkarte. Dann freue ich mich, wenn Sie aus Sambia zum Beispiel, wenn ich da eine Postkarte bekomme. Ich habe letztens, jetzt sage das hier öfter mit der Postkarte, letztens habe ich eine Postkarte von einem Hörer bekommen. Das fand ich sehr schön aus Asien. Das machen wir nochmal genauer im normalen Programm vom Domradio. Machen wir das nochmal genauer. Und ich danke allen, die jetzt zugehört haben, wo auch immer sie das tun. Und ich denke, als Inspiration vielleicht mal auf die Webseite von Aktion Medior gucken und schauen, was es denn da für Reisen gibt. Und einfach mal dahin reisen, wo die ganzen Menschen jetzt herkommen und gucken, wie es da so ist und gucken und fragen, wie sie das machen. Das finde ich eine sehr schöne Inspiration. Ich danke Ihnen, Christoph Bonsmann. Ich danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.